Es gibt ja ein Thema, das ist so ein fettes Risiko für deine Finanzen, über das wir gar nicht so oft reden in unserem Podcast.
Du meinst jetzt bestimmt sowas, also zu den wichtigsten Versicherungen gehört ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass wir da nicht oft genug drüber reden. Ja, kann man so sehen.
Saidi hat natürlich gewusst, wovon ich rede. Ganz genau, es geht um die BU, die schützt dich ja davor, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, auch zeitweise nicht mehr arbeiten kannst und dann kein Gehalt mehr bekommst, was so ungefähr jedem Vierten in Deutschland in seinem Leben wenigstens zeitweise passiert. Und das Problem ist aber, eine BU ist einmal ziemlich teuer. Wenn du sie nicht brauchst, ist auch das Geld weg, wie bei allen Versicherungen. Aber es bekommt auch gar nicht jeder eine.
Genau. Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die dazu führen, dass dieses Thema so unbeliebt ist. Erstens will man sich nicht damit beschäftigen, was, wenn man vor allen Dingen lange krank ist und nicht mehr arbeiten kann. Keine schöne Vorstellung. Und das Zweite, der Abschluss so einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann halt schon mal ganz schön nerven, auf gut gesagt, da brauchen wir nicht drum reden. Und dann kann es noch zu der Enttäuschung kommen, dass ich gar nicht keine kriege. Und dann lass uns mal darüber reden, was mache ich denn dann? Denn aufhören sollte ich an der Stelle auf keinen Fall.
Was du dann tust, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, ist natürlich so die Frage, welche Alternativen zu einer BU gibt es jetzt? Stellen wir uns mal vor, du willst jetzt eine BU abschließen, bekommst keine. Was ist so die Rückfalloption? Weil man kann ja nicht sagen, ja, ciao, das war's, danke.
Genau, wir müssen uns vielleicht an der Stelle vergegenwärtigen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich da abgelehnt werde? Ja? Und meistens sind es natürlich in aller Regel medizinische Geschichten und in leider sehr vielen Fällen irgendwelche psychischen Geschichten. Ja, das heißt, du warst mal irgendwo beim Therapeuten oder bei der Therapeutin, meistens in den letzten 5 Jahren und bekommst, das ist so ein Standardfall, ja, bekommst deshalb keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Es kann natürlich auch was anderes sein, hast mal was am Rücken gehabt, du hast irgendwas am Knie gehabt, vielleicht bekommst du auch, würdest du sogar eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen, aber mit einem Aufschlag, ja, der so hoch ist, dass du sagst, das ist eigentlich unbezahlbar.
Oder Leistungsausschluss.
Leistungsausschluss, ja, den kann man vielleicht sogar akzeptieren, hängt ein bisschen davon ab, was man arbeitet. Wenn das Knie ausgeschlossen ist und ich mache aber einen Bürojob, dann geht das vielleicht. Aber das ist tatsächlich alles nicht so einfach. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nachdem ich mich offensichtlich informiert habe, nachdem ich zu einem Makler gegangen bin, einem von uns empfohlenen hoffentlich, nachdem ich so Fragebögen ausgefüllt habe, vielleicht sogar Informationen von meinem Arzt eingezogen habe, ist das halt erstmal eine ziemliche Enttäuschung. Und ich glaube, dass ganz viele Leute an der Stelle die Flint ins Korn werfen und sagen, ach Gott, dieses Thema geht mir so auf den Nerv, ich habe keine Lust mehr, es kostet eh nur
du hast Haufen ganzen Geld,
kostet 80 Euro im Monat, ja, jetzt bin ich froh, wenn ich weg bin, es wird schon nichts passieren und so weiter. Und da sagen wir halt ganz klar, nee, tu es nicht. Du hast doch schon eigentlich die richtige Entscheidung getroffen. Du hast schon erkannt, hey, das ist die Vollkaskoversicherung für dich selbst. Ein neues Auto würdest du Vollkasko versichern, dann versichere dich bitte selbst erstmal
Vollkasko. Dein neues Auto verdient kein Geld.
Ganz also. Genau, weil das ist letztendlich das Einkommen, in dem du zweifelsfall lebst, an dem alles hängt. Deine Familie, dein Haus, dein Auto natürlich auch, ja, und vor allen Dingen auch deine Altersvorsorge. Das sollte man nicht aufgeben und es gibt ja Alternativen.
Und da ist natürlich die Frage, welche gibt's? Und wir fangen mal so mit der häufigsten an. Es gibt die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das klingt ja schon sehr ähnlich. Die deckt ja in der Regel auch alle Erkrankungen ab. Also ja. Zum Beispiel auch, wenn du wegen psychischen Leiden nicht arbeiten gehen kannst und die Versicherung zahlt eine Rente, wenn du dann keinen Beruf mehr nachgehen kannst. Das heißt, das ist eigentlich die erste Alternative für alle ohne
Beruf. Also das ist sozusagen the next best thing, könnte man sagen, ja. Der Unterschied ist natürlich im Wesentlichen, dass du ja erwerbsunfähig sein musst. Das bedeutet, dass du letztendlich nicht mehr arbeiten kannst. Und das macht schon einen großen Unterschied zu dem, ob du deinem konkreten Job nicht mehr nachgehen kannst, ja, weil es mag ziemlich viele Gründe geben, warum du deinem, vor allen Dingen, wenn es ein Fachberuf ist, ja, wenn du eine bestimmte Tätigkeit ausführst, insbesondere wenn es um handwerkliche Tätigkeiten geht, kann es ja sehr schnell dazu führen, dass du das nicht mehr machen kannst, aber noch was anderes machen kannst, dann muss eine BU zahlen, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung dagegen muss noch nicht zahlen. Sie ist also wirklich so eine Art von Fallback-Option, wenn halt wirklich, ich sagst, hey, ich mache auch was anderes, ja, ich kann auch was anderes arbeiten und dann das nicht mehr geht, dann zahlt die halt auch. Ist insofern auch eine gute Basisabsicherung, weil sie schon sehr viel sehr breit absichert. Das Problem ist, in vielen Fällen, wenn ich keine BU bekomme, zum Beispiel bei psychischen Problemen, werde ich in vielen Fällen leider auch keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung bekommen, da die Annahmekriterien von den Versicherungen, ja, die sind bei einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung schon einfacher, aber wenn ich generelle gesundheitliche Probleme habe, kann es auch mit der EU-Versicherung, mit der Erwerbsunfähigkeitsversicherung schwierig werden.
Dann gibt's quasi einen Schritt nach unten auf der Versicherungspyramide. Wir sind jetzt so ein bisschen wie bei der umgekehrten Bedürfnispyramide so ein bisschen. Die Grundfähigkeitsversicherung, Die versichert dich gegen den Verlust von grundlegenden Fähigkeiten. Das klingt ziemlich abstrakt. Es geht aber um sehr konkrete Dinge wie zum Beispiel gehen oder Dinge tragen. Das heißt, es geht eigentlich vor allem um Handwerker oder körperlich Arbeitende als Alternative zu BU oder eben der Erwerbsunfähigkeitsversicherung.
Ja gut, okay, man muss natürlich auch sagen, dass schon auch viel mehr Jobs, wenn ich zum Beispiel nicht mehr gehen kann, nicht mehr möglich sind. Also da fallen dann schon auch sehr viele, sag ich jetzt mal, akademische Tätigkeiten grundsätzlich drunter, weil ich kann nicht alles von zu Hause, vom Computer aus ausmachen. Ne?
Du bist Pilot bei einer Fluglinie.
Ganz klar, zum Beispiel.
Kannst du nicht mehr gehen.
Ja, genau. Da kann schon vieles drunter fallen. Ja. Und insofern deckt das schon mehr ab, als man so meinen möchte. Aber man muss auch ganz klar sagen, es geht halt um diese, wie du von dir genannten, Grundfähigkeiten. Erstmal, die muss man überhaupt mal erst verlieren. Das ist schon mal nicht so einfach. Gott sei Dank nicht so einfach. Und zweitens, das muss man natürlich auch sagen, werden damit natürlich verschiedene Risiken, die bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung sehr deutlich zutage kommen, nicht abgedeckt. Ja, also es reicht halt nicht, wenn du einfach nur Rücken hast, ja, und Probleme beim Sitzen hast, das wäre nicht unbedingt abgedeckt.
Und das natürlich sind zum Beispiel Zynische, jemand, der Darmkrebs hat, zum Beispiel, kann in der Regel noch gehen. Also ja. Es klingt total zynisch, aber das ist genau der Punkt, an dem wir da sind.
Ja. Und da sieht man natürlich, dass das alles Abstufungen zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind, aber warum sie gleichzeitig schon auch sinnvoll sind als Alternativen. Aber man sieht halt jetzt hier auch einen ganz klaren Punkt, dass jetzt bei so einer Grundfähigkeitsgeschichte das reine psychische Risiko, das ja das häufigste und wichtigste Berufsunfähigkeitsrisiko ist. Ne? Also die ganzen psychischen Risiken von Depressionen über Burnout und alles, was damit zusammenhängt, sind da natürlich nicht abgedeckt.
Was ist jetzt, wenn auch die Grundfähigkeitsversicherung keine Option ist? Gehen wir noch eine Stufe tiefer sozusagen. Das ist die sogenannte Dread-Disease-Versicherung. Mhm. Klingt noch abstrakter. Die versichert dich gegen bestimmte Krankheiten, die da enthalten sind. Also zum Beispiel Krebs, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt. Aber das ist wichtig, auch keine psychischen Leiden.
Genau.
Und da ist ja auch so, für wen ist es sinnvoll? Naja, wenn du jetzt halt genau keine BU bekommst und auch keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, dann ist die Dread-Disease-Versicherung, dann bist du die Zielgruppe davon.
Genau. Also ich finde, die Dread-Disease wird auch gerne auf Deutsch schwere Krankheitenvorsorge genannt. Eigentlich eine relativ sympathische Vorsorge aus zwei Gründen. Zum einen ist es relativ klar definiert. Ja, also es sind ganz bestimmte medizinische Diagnosen, du hast die drei wichtigsten schon genannt, ja, Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall, und die decken natürlich schon einiges ab. Ja, die decken bei weitem nicht alles ab. Ja, zum Beispiel das ganze Unfallrisiko ist da nicht abgedeckt. Es ist halt vieles körperliche Gebrechen, ich nenne jetzt mal Rheuma, ja, oder sowas in der Richtung, ist nicht abgedeckt, aber sie decken halt große Risiken. Ja, und das ist letztendlich ja immer so eine Wette, ja, muss man, also eine ganz makabere und schwierige Wette, aber die muss man letztendlich an der Stelle auch eingehen, zu sagen, ich habe da große Risikofelder abgedeckt. Der Unterschied ist in vielen Fällen, dass so eine Dread Disease, eine schwere Krankheitenvorsorge, auf einen Schlag dann eine Summe auszahlt. Ja, weil macht auch Sinn, weil weiß ja nicht, wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit bei so einem Schlaganfall zum Beispiel oder auch einem Herzinfarkt da ist. Und dieses Geld muss man sich dann natürlich dann auch gut einteilen.
Ist quasi Vor- wie Nachteil gleichermaßen.
Genau. Ja, also das muss halt dann auch für eine bestimmte Zeit, mindestens mal in aller Regel bis zur Rente, dann auch reichen. Aber auch da würde ich wieder sagen, naja, besser als nichts, ja, wie du richtig dargestellt hast, wenn ich die ganzen Alternativen, insbesondere das psychische Risiko, nicht abgedeckt bekomme. Es ist ja nicht so, dass das psychische Risiko alles ist. Ja? Also es werden weit mehr als die Hälfte der Leute Berufsunfähigkeit nicht aufgrund psychische Risiken. Das muss man auch mal sagen. Auch wenn das mit Abstand das größte Einzelrisiko ist.
Es bleibt ja zum Beispiel Krebs als enorm großes Risiko. Es bleiben Bandscheibenprobleme, also Rücken, Gelenke, solche Dinge.
Das wären aber die Fälle, muss man auch wieder ehrlich sagen, die halt über so eine Dread Disease nicht abgedeckt werden. Aber auch da würde ich wieder sagen, auch wenn die nicht billig ist, das muss man auch sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt diese Alternativen in Erwägung ziehen sollte, weil ich denke, da spare ich Geld damit.
Genau, wir werden jetzt nicht immer billiger.
Nein, auf gar keinen Fall. In vielen Fällen ist es nicht günstiger, muss man mal ganz klar sagen, oder nicht wesentlich günstiger, sondern es geht immer um den Mindset, hey, ich brauche einen Restabdeckung, einen Restschutz, und da kann man so eine schwere Krankheitenvorsorge, so eine Dread Disease durchaus in Erwägung ziehen.
Nächster Schritt ist dann die sogenannte Multi-Risk-Versicherung. Die deckt schwere Behinderungen ab, den Verlust grundlegender Fähigkeiten oder wenn du ein Pflegefall wirst, aber eben wichtig, keine psychischen oder orthopädischen Probleme.
Genau.
Wieder zwei krasse Risikofelder, die nicht abgedeckt sind. Und die ist natürlich auch eine Option für Personen, die halt wieder keine BU oder keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung bekommen.
Also das Gute ist ja dabei, dass, das muss man wieder sehen, ja, vor allen Dingen bei der BU, aber auch bei der Erwerbsunfähigkeitsversicherung, dass es abstrakt formuliert ist. Es geht nicht darum, was der konkrete Grund ist, dass ich berufs- oder erwerbsunfähig werde, sondern es geht darum, das Risiko zu versichern, dass mein Einkommen wegfällt. Auch ganz einfach gesagt. Bei all den Versicherungen, die wir jetzt zuletzt genannt haben, betrifft natürlich die Dread Disease auch, aber auch die Multi-Risk-Versicherung, sind die Risiken sehr klar definiert. Das macht es erstmal sehr transparent und sehr relativ eindeutig, aber es schränkt halt auch das abgedeckte Risiko.
Genau, es muss halt das eintreten, genau, was versichert ist. Und das klingt immer total zynisch, aber du bist dann quasi aus finanzieller Sicht darauf angewiesen, dass du jetzt berufsunfähig wirst, nicht weil du einen Burnout hast, sondern weil du zum Beispiel wegen einem privaten Unfall beim Mountainbiken im Rollstuhl sitzt.
Genau.
Und das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen, das klingt total makaber, stimmt, aber ja, genau das ist halt dieses Moment, ist halt das Ding. Du bist bei diesen Versicherungen darauf angewiesen, dass das eintritt, was versichert ist. Und das macht sie halt auch zu der schlechteren Lösung erstmal.
Ich würde übrigens Folgendes machen. Also unser Ratschlag ist ja ganz klar, zu den entsprechenden von uns empfohlenen Maklern zu gehen. Die können übrigens alle auch diese Alternativen zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten. Ja, also da würde ich auch aktiv nachfragen, wenn jetzt mein Antrag auf eine BU abgelehnt wird oder wie auch immer, was es für Alternativen gibt, was der Makler dann empfehlen würde. Man kann auch genau diese Liste, die wir jetzt hier haben, die ist ja auch in unserem Ratgeber, den wir bestimmt in den Shownotes verlinken, enthalten und würde das schrittweise durchgehen. So, und dann jetzt ganz wichtig, mir nicht was verkaufen lassen. Also ich kann mir das Angebot anhören, ich kann mir einen Vorschlag anhören. Muss man auch erstmal prüfen, ob ich das eigentlich bekomme. Ja, das ist auch alles immer mit einer Gesundheitsprüfung verbunden. Macht die Sache total anstrengend, gar keine Frage, aber das durchgehen. Aber bevor ich letztendlich unterschreibe, mir kurz Zeit nehmen, mir Gedanken machen, okay, was für ein Risiko decke ich hier jetzt eigentlich ab? Ist das das, was ich möchte? Das soll jetzt nicht heißen, dass man es dann nicht macht, sondern sich bewusst machen, diese Risiken habe ich abgedeckt, das und das, zum Beispiel psychische Risiken oder was auch immer, habe ich nicht abgedeckt. Also sich bewusst machen des Risikos, dass man sich, dass man eingeht und da eine bewusste Kaufentscheidung fällen. Denn, das muss man auch ganz klar sagen, der Makler hat natürlich qua das Anreizsystem sozusagen, Hauptsache er versichert dich irgendwie sozusagen. Ja, und das mag nicht für jeden sinnvoll sein.
Was natürlich wichtig ist, was du auch schon angesprochen hast, bei dem Gang zum Makler, wenn ich mich jetzt auf diesen, ich sag mal, steinigen Weg zu einer BU mache, ist der Gang zum Makler halt auch deswegen sinnvoll, weil der ja diese anonyme Risikovorabfrage stellen kann. Also wenn ich laufe jetzt zu irgendeiner Versicherung online, gebe da meine Daten ein und frage, ob ich eine BU kriegen kann und die sagen dann, auf gar keinen Fall, kann ich ja auf diese Liste kommen, dass sie mich nicht versichern wollen. Das können andere auch sehen. Und dafür, das ist ja der Vorteil bei diesem Makler, der kann das anonym vorab abfragen und dann ist auch die Ablehnung quasi erstmal kein Grund, der weiteres verhindert. Aber wenn ich mich halt selber auf den Weg mache, ist das ja ein tatsächliches Risiko.
Absolut. Und was halt auch ein großer Vorteil bei Maklern ist, dass man halt dann die Vergleiche zwischen den einzelnen Tarifen innerhalb einer Versicherungsart, also Vergleiche zwischen einzelnen BU-Tarifen, aber er kann mir ja auch die Alternativen zeigen, was wäre jetzt, hier ist ein BU-Tarif, den ich vielleicht bekommen könnte mit einem heftigen Zuschlag oder mit einem Ausschluss, versus hier ist jetzt
die Dread-Disease-Versicherung.
Ja, genau, das ist schon ein ziemlich krasser Fall, aber auch so eine Grundfähigkeitsversicherung, die würde so und so viel kosten, deckt das und das ab. Und das zeichnet übrigens auch einen guten Makler aus, dass er mir die Unterschiede dann auch entsprechend transparent macht, sodass ich einfach eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Und ist absolut eine Versicherung fürs Leben, fürs Arbeitsleben. Und diese Entscheidung sollte ich nicht leichtfertig treffen.
Bleibt die letzte Alternative oder ich sag mal Halbalternative, ja, die Unfallversicherung. Ja. Was macht die Unfallversicherung? Sie versichert dauerhafte Gesundheitsschäden nach einem Unfall. Und da ist einmal das Wichtige, jeder von uns hatte schon mal einen Unfall, wahrscheinlich irgendwas Kleineres. Wichtig ist erstmal das Wort dauerhaft. Die Unfallversicherung zahlt nur bei dauerhaften Schäden. Wenn du dir jetzt, keine Ahnung, den Finger brichst im Krankenhaus bist, das hat keinen dauerhaften Schaden, das interessiert deine Unfallversicherung. Genau. Eher bedingt.
Genau, es kann sein, dass in einer Unfallversicherung dann irgend so ein paar Euro Krankenhausunfalltagegeld, glaube ich, heißt das dann, versichert sind. Aber warum? Dafür machst du das nicht, wie du sagst. Ja? Eine Unfallversicherung ist dafür da, einen dauerhaften Schaden, also letztendlich eine Behinderung, ja, reden wir in den meisten Fällen davon, abzudecken.
Die hat ja sogar diese Gliedertaxe. Das ist genau. Auch so, das ist also jetzt immer so ein bisschen zynisch. Da geht es ja tatsächlich
Verlust von Gliedern.
Den Wert, die Gliedmaßen haben, wenn du die verlierst.
Genau. So, das klingt natürlich grundsätzlich mal sinnvoll, weil dieses Risiko möchte man irgendwie versichert haben. Jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, dass letztendlich erstmal Arbeitsunfälle grundsätzlich versichert sein. Das gibt eine gesetzliche Unfallversicherung, das ist ein Punkt. Aber die meisten Unfälle entstehen tatsächlich nicht in einem Arbeitszusammenhang, sondern im Privaten, in der Freizeit, im Haushalt und so weiter. Wichtig ist ja, wir reden ja über eine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da muss man ganz klar sagen, dass natürlich die meisten Fälle von Einkommensausfall, also von Berufsunfähigkeit, nicht durch einen Unfall entstehen, sondern durch Krankheit.
Krebs ist zum Beispiel eben kein Unfall. Also, das ist jetzt auch überhaupt nicht zynisch gemeint, aber Krebs, ein Burnout, eine Depression, auch Rückenprobleme sind in den seltensten Fällen, was das aus einem Unfall entsteht. Und genau da greift die eben nicht.
Genau. Und deswegen kann man ganz klar sagen, natürlich ist eine Unfallversicherung nicht annähernd ein gleichwertiger Ersatz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, deswegen steht sie in unserer Liste ja auch ganz unten. Aber für den Fall, dass ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekomme und auch die anderen Alternativen nicht in Frage kommen, dann ist das schon so ein letzter Notfallschirm, der mir zumindest ein kleines Risiko absichert. Und in vielen Fällen, meisten Fällen, werde ich auch für eine Unfallversicherung nicht so viel bezahlen wie für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also kann ich das schon machen. Ist insbesondere aber dann sinnvoll, wenn ich halt entweder den körperlich gefährlichen Beruf, also irgendwie handwerklich vom Dachdecker angefangenen Beruf mache oder wenn ich von mir selber weiß, dass ich auch mal gefährliche Sachen mache, ja, von Motorradfahren angefangen über verschiedenste andere Sachen, dann ist es wahrscheinlich sowieso sinnvoll und dann als Arbeitskraftabsicherung noch zusätzlich. Aber wenn das mein letzter Zufluchtsort sozusagen ist, dann muss mir ganz klar sagen, dass ich nicht ausreichend abgesichert bin. Das muss man ganz klar sagen. Und das sollte übrigens auch dazu führen, dass ich ordentlich Geld auf die Seite packe. Denn Klopf auf Holz, du weißt nie, wann es passiert und so weiter, aber natürlich steigt das Gesundheitsrisiko und das Berufsunfähigkeitsrisiko mit dem Alter an und dann sollte ich schauen, bevor ich in die gefährliche Zone komme, sozusagen ins gefährliche Alter komme, dass ich schon ordentlich was auf der Seite habe.
Und ist natürlich eine okay Option für die, die quasi keinen Beruf haben, also zum Beispiel, wenn du Hausmann oder Hausfrau bist.
Ganz klar.
Da zahlt ja die Unfallversicherung, wenn du im Haushalt einen Unfall hast und da ist es dann natürlich sinnvoll oder auch für Rentnerinnen und Rentner.
Ja.
Ja, damit sind wir quasi schon am Ende. Es bleibt unser Rat, zu einem Makler zu gehen für die BU, unsere Checkliste mitzunehmen und durchzumachen. Einfach unseren Ratgeber durchzugehen. Unsere Checkliste hilft dir. Wir testen auch und vergleichen Makler. Wir haben Empfehlungen, die verlinken wir dir unter unserem Podcast. Und da bekommst du eben auch Vorschläge, was du tun kannst, wenn es nicht klappt.
Genau, und der Makler, das ist ja die Aufgabe des Maklers oder der Maklerin, dir einen ordentlichen Marktüberblick zu verschaffen und deren auch einen geeigneten Tarif anzubieten. Und in dem Fall ist es auch total transparent, weil wir reden hier über den Abschluss einer Risikoversicherung. Das heißt, du zahlst einen bestimmten Preis für eine bestimmte Leistung. Das ist total transparent. Da geht es nicht um irgendwelche intransparenten Sparvorgänge. Du gehst zu einem Makler letztendlich, weil du was kaufen möchtest. Und insofern ist es auch völlig okay.
Und dann kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die erste kommt von Bente-B. Hey Saidi, wie sparen Beamte optimalerweise für ihre Rentenlücke?
Ja, ich glaube ja, dass sehr viele Beamte für ihre Rentenlücke mit einer Immobilie sparen. Ja, das ist, glaube ich, so das Typische, weil du natürlich auch schon relativ früh auf ein recht gesichertes Einkommen zugreifen kannst. Und da ist grundsätzlich nichts zu sagen, sofern Beamte dann auch das machen, was für alle gilt, nämlich das hoffentlich richtige Objekt, nicht zu teure Objekt in der richtigen Lage auszusuchen. Aber, muss man ganz klar sagen, gerade angesichts des Sicherheitsstatus des Lebenszeitbeamter, sobald man dann dauerhaft verbeamtet ist, spricht übrigens auch nichts dagegen, einen erheblichen Anteil in Aktien-ETFs zu stecken. Ja. Es entspricht oft einmal nicht dem Mindset von Beamten, die eher oftmals ein bisschen sicherheitsorientiert sind, aber tatsächlich können sie aufgrund der anderweitig gegebenen Sicherheiten höhere Risiken eingehen als typische Angestellte und natürlich auch erst recht als Selbstständige. Also spricht überhaupt nichts dagegen, für Beamte ordentlich auch in ETFs zu investieren. Gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass natürlich die Pensionsansprüche weit über dem liegen, was durchschnittlich Angestellte haben und deswegen auch nicht so viel Altersvorsorge nötig ist. Mein persönlicher Eindruck von den Beamten, Bekannten oder Freunden habe, dass sie manchmal auch zu sparsam sind. Nun kann man nicht anders sagen. Die können es sich eigentlich besser gehen lassen.
Aber optimalerweise, war ja gefragt, kann man eigentlich schon so auf 80-20 ETF-Tagesgeld gehen?
Also ganz klar.
Auf jeden Fall.
Keine Frage.
Dann die zweite Frage kommt von Frau Speckbeins Mom. Okay, sorry. Sehr lustiger Username. Hey Saidi, ich habe mit einem Schlag 120.000 Euro geschenkt bekommen. Worin investieren? Notgroschen ist genug vorhanden.
Okay, dann ist natürlich die Frage, was soll mit den 120.000 passieren? Was ist der Plan dafür? Musste mal von der Immobilie abgezahlt werden? Aber wenn ich jetzt mal davon abstrahiere und sage, es gibt keinen bestimmten Plan, die sollen halt angelegt werden und auch auf lange Frist, dann spricht nichts dagegen, das zu einem großen Teil ebenfalls in Aktien-ETFs zu investieren, mit Perspektive mindestens 15 Jahre voraus, auch auf einen Schlag zu investieren, ganz egal, wo die Börse steht, weil das ist ja genau die Idee des passiven Investierens, jetzt keine Marktmeinung kurzfristig zu haben, sondern zu sagen, wenn ich das auf 15 Jahre investiere, dann ist alles gut. Wie viel davon, es muss ja nicht alles, wie viel davon in Aktien-ETFs ist eine Frage des persönlichen Risikoprofils, Risikosicherheitsbedürfnis, sage ich mal. Wie, am besten immer die Frage, wie viel Verlust von diesen 120 würde ich maximal aushalten? Also der einfachste Test ist immer zu sagen, wenn diese 120 auf 60.000 runtergehen würden, würde mich dann zerreißen und ich hätte längst schon verkauft oder würde ich das aushalten? Wenn die Antwort ist, ja, das würde ich auch noch aushalten, dann kann auch die vollen 120 im Extremfall in Aktien-ETFs, wenn ich sage, also was weiß ich, mehr als, ich sage jetzt irgendwas, 40.000 Verlust halte ich nicht aus, dann würde ich die 40.000 mal 2 nehmen, dann dürfen 80.000 in Aktien-ETF und 40.000 würde ich schlichtweg auf Tagesgeld bzw. Geldmarkt-ETF zum Beispiel legen.
Dann sind wir auch schon am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dieser Edi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat und du eine gute Bewertung dalässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Jetzt habe ich fast noch die Kontrolle verloren, so kurz vor Schluss. Vielen Dank und bis zum nächsten
Mal. Alles unter Kontrolle, Emil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.